Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Dass mit fast jedem Post auf Social Media, mit den meisten Suchanfragen auf dem Rechner oder vielen Chatnachrichten auf dem Handy Unmengen an persönlichen Daten und Informationen auf den Servern US-amerikanischer Unternehmen landen, das dürfte den meisten von uns zwar durchaus bewusst sein, doch auch meist mit einem Schulterzucken quittiert werden. Denn die Vorherrschaft von Unternehmen wie Meta, Alphabet oder Microsoft in der digitalen Welt, die ist nun mal nicht zu leugnen. Die meisten von uns nutzen in der einen oder der anderen Form deren Dienste. Was aber, wenn es um wirklich sensible Daten etwa der nationalen Sicherheit oder der Steuerung kritischer Infrastruktur geht? Haben die USA da nicht auch einen Hebel in der Hand, wenn sie für unseren modernen Alltag zentrale Server einfach kappen könnten oder keine notwendigen Updates mehr zuließen? Diese wachsende digitale Abhängigkeit ist immer weniger nur ein theoretisches Problem, wie Jens Eberl berichtet.
Es ist auch dieses Treffen Anfang September, das in Europa Sorgen auslöst. Donald Trump lädt die Chefs der amerikanischen Tech-Konzerne zum Essen ein und die werfen sich dem Präsidenten quasi zu Füßen.
Danke für Ihre großartige Führungskraft und dass Sie diese Gruppe zusammenbringen.
Danke, dass Sie die amerikanischen Unternehmen weltweit unterstützen.
Wir freuen uns. Danke für Ihre Führungsstärke.
Der amerikanische Präsident hat über diese Konzerne ein gefährliches Druckmittel in der Hand. Schon heute beherrschen sie unseren Alltag, wenn wir eine Mail verschicken, Fotos mit Freunden teilen, online ein Ticket buchen. Viele deutsche Firmen nutzen Programme oder speichern ihre Daten auf den Servern von US-Firmen in sogenannten Clouds. Europa ist dadurch erpressbar geworden. Wenn im Streitfall die USA den Zugang sperren, droht ein digitaler Blackout.
Das heißt, wir wären beispielsweise nicht mehr in der Lage, Banktransaktionen zu tätigen. Behörden könnten nicht mehr richtig arbeiten. Die digitale Lieferkette in der Wirtschaft wäre extrem eingeschränkt. Und man kann durchaus sagen, wenn die US-amerikanischen Cloud-Dienste in relativ kurzer Zeit ausfallen oder in Teilen nicht mehr verfügbar sind, sind wir hier in der Europäischen Union innerhalb weniger Tage nicht mehr arbeitsfähig.
Um unabhängiger zu werden, hat der Bund dieses Unternehmen ins Leben gerufen. In Bochum sitzt Zendis, das Zentrum für digitale Souveränität. Es soll Alternativen zu den amerikanischen Lösungen anbieten, auf Basis von Open Source, also frei zugänglicher und unabhängiger Software.
Beim Zendis gucken wir, wo sind hier in Europa im Open Source Bereich Lösungen, die wirklich schon einen sehr, sehr guten Reifegrad haben, die vielleicht aber eine Einzelkomponente sind, die wir mit anderen Komponenten so kombinieren könnten, dass sie am Ende ein Gesamtpaket bilden, das man dann wirklich quasi als konkurrenzfähig gegen die bislang vorherrschenden Angebote dagegen stellen kann.
Auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag will auf Anwendungen von Zendis umsteigen. Das Gericht könnte sich damit vor US-Sanktionen schützen. Kürzlich war das E-Mail-Konto von Chefankläger Kahn gesperrt worden, womöglich vom bisherigen Anbieter Microsoft. Doch viele verlassen sich immer noch auf amerikanische Lösungen, auch deutsche Verwaltungen. Laut einer Befragung des ARD-Magazins Monitor setzen nur Thüringen und Schleswig-Holstein konsequent auf unabhängige IT-Lösungen. Die anderen halten digitale Souveränität zwar für wichtig, nutzen aber nach wie vor weitgehend US-Anwendungen. Experten beklagen, dass das Vorzeigeprojekt Zendis völlig unterfinanziert sei. Auch deshalb ist es fraglich, wie schnell Deutschland wirklich digital unabhängig wird.
Ja, digitale Unabhängigkeit. Nicht nur für Deutschland, sondern für Europa insgesamt. Das ist also das Ziel. Und darum ging es heute auch in Berlin bei einem Gipfeltreffen zu digitaler Souveränität Europas. Digitalminister Carsten Wildberger forderte auf, die Zuschauerrolle im Digitalen zu verlassen. Ein Appell, den auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz unterstreichen, die bei dem Gipfel mit dabei waren. Wie Europas Selbstbestimmung bei Daten und Technik gelingen soll, Kilian Pfeffer.
Unübersehbar, hier strebt jemand nach etwas Großem. In Lübbenau im Spreewald entsteht ein gewaltiges Rechenzentrum. Ein Stück digitale Unabhängigkeit. Dahinter steht die Schwarzgruppe, der Lidl und Kaufland gehört. Sie investiert 11 Milliarden Euro. Gestern der Spatenstich.
Speziell die künstliche Intelligenz braucht unglaubliche Rechenpower. Und dazu bauen wir Rechenzentren, große Rechenfabriken.
Digitale Unabhängigkeit von China und den USA, das ist das Thema der Stunde. Auch beim Digitalgipfel, hier treffen sich der Kanzler und der französische Präsident. Ein Zeichen, wie hoch sie das Thema hängen. Merz spricht sich für eine stärkere Rolle Europas aus und mahnt zur Eile.
Die tektonischen Verschiebungen, die wir zurzeit auf der Welt erleben, in den politischen und in den ökonomischen Machtzentren, erfordern schnelles Handeln im digitalen Raum. Denn die Fragen der Zukunft, sie werden überwiegend auch im digitalen Raum entschieden.
Macron und Merz wollen IT-Anbieter aus der Europäischen Union konkurrenzfähiger machen. Bei dem Gipfel haben sich nun 18 große Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit europäischen KI-Entwicklern geeinigt. Darunter die Allianz, Mercedes, Airbus, die Otto Group, die Telekom und SAP. Der SAP-Vorstandsvorsitzende zufrieden über die neuen Partnerschaften. Europa habe doch einiges zu bieten.
Ich glaube, wir müssen ja auch nicht das Spiel der USA spielen. Ich denke, Europa kann ja sein eigenes Spiel spielen. Wir müssen KI anwenden. Wir müssen in den Industrien, wo wir stark sind, die KI anwenden und da auch weiterhin wettbewerbsfähig zu sein.
Doch nicht alle sind zufrieden mit dem Souveränitätsgipfel. Kritiker Markus Beckedahl hatte gehofft, dass mehr über den Umgang mit US-Konzernen wie Google oder Amazon in Europa gesprochen wird.
Dass wir Big Tech massiv und engagiert regulieren, damit wir Wettbewerb ermöglichen, damit wir Demokratie sichern, aber auch, dass wir Alternativen fördern, zum Beispiel über Beschaffungspolitik. Aber all das sehe ich in diesem Gipfel hier heute überhaupt nicht.
In einem sind sich aber alle einig, Deutschland und Europa müssen in Sachen digitaler Unabhängigkeit dringend aufholen.
Tja, aber dazu jetzt Christian Feld in Brüssel. Christian, wie realistisch ist das denn, dass digitale Unabhängigkeit von den USA auch gelingt?
Also es gibt gute Gründe, skeptisch zu sein. Wie viele eindringliche Appelle haben wir in den vergangenen Jahren gehört, dass sich doch was ändern müsse? Jetzt aber wirklich, am Ende war da viel aus der Abteilung, man müsste mal und weniger Umsetzung. Doch ich finde, man kann auf den heutigen Tag auch etwas positiver schauen. Die Dringlichkeit scheint deutlicher angekommen. Wir haben zuletzt gesehen, was droht, wenn China bestimmte Chips nicht mehr freigibt, die die deutsche Autoindustrie dringend braucht. Jetzt stehen konkrete Projekte auf dem Zettel. Europäische Unternehmen wollen Milliarden von Euro investieren. Ja, das ist immer noch nicht die Größenordnung von Projekten in den USA, aber immerhin. Und noch was, Regierungen bei uns sollen Kunden von europäischen Softwarefirmen werden, die bevorzugen und so größer machen. Das kann dazu beitragen, Europa schrittweise unabhängiger zu machen.
Ein Stichwort, das immer wieder dabei fällt auf der Suche nach Alternativen zu den US-Anwendungen, ist Open Source. Wir haben es auch gerade gehört. Welches Potenzial hat das wirklich?
Ja, Open Source, das war für lange Zeit was für die Nische, für Freaks, bisschen belächelt. Das Grundprinzip ist, der Programmcode der Software ist offen. Jeder kann reinschauen und bei Bedarf auch verändern. Das soll mehr Transparenz schaffen. Anders als bei Software-Riesen wie Microsoft, die sich nicht so in die Karten schauen lassen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Behörden oder Institutionen, die umgestiegen sind. Wir haben es eben im Film gesehen. Der Gerichtshof in Den Haag, aber auch das Land Schleswig-Holstein oder das österreichische Bundesheer. Ja, das ist eine Umstellung, eine Umgewöhnung. Da rumpelt es auch mal. Aber andererseits läuft man auch nicht Gefahr, dass ein US-Tech-Konzern einen Zugang sperrt oder die US-Regierung in die Daten schauen lässt. Die Open-Source-Branche sagt, wenn der politische Wille da sei, könne man das in wenigen Jahren flächendeckend einführen. Die Ankündigung zum Willen haben wir heute zumindest gehört.
Und welche Rolle kann und soll dabei eine Regulierung der Tech-Unternehmen spielen, wenn es nach der EU ginge?
Ja, das ist eine knifflige Sache. Einerseits will man US-Unternehmen dazu bringen, dass sie sich an europäische Regeln und Werte halten. Wir haben es eben ja auch gehört, die Tech-Riesen müssten für manche noch viel härter angefasst werden. Andererseits beklagt der französische Präsident, KI sei in der EU überreguliert. Morgen präsentiert die EU-Kommission ein größeres Paket, wie EU-Regulierung vereinfacht werden soll. Kritiker befürchten aber, dass das den Gesetzen damit teilweise den Zahn zieht. Ja, und das würde dann auch wieder US-Unternehmen in der EU helfen. Also knifflig.
Christian, danke für die Informationen. Nach Brüssel. Während der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky morgen in die Türkei reist und dort mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan erneut über Wege zu Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland beraten will, führt Russland seine Angriffe auf das Nachbarland fort. Vor allem mit Drohnen setzt Präsident Wladimir Putin die ukrainische Luftabwehr in fast allen Landesteilen unter Druck. Aber auch die Kämpfe entlang der Frontlinie gehen unvermindert weiter. Das russische Militär setzt aber nicht nur auf Drohnen und Raketen, sondern verfolgt auch eine andere spezielle Strategie, wie Wassili Golod am Beispiel der umkämpften Stadt Pokrovsk zeigt.
Russische Soldaten stoßen bei Pokrovsk vor. Sie nutzen den Nebel, damit ukrainische Drohnen sie nicht entdecken. Aufnahmen von vor einer Woche. Jeden Tag werden hier Dutzende russische Soldaten getötet. Die ukrainische Armee kann ihr Vorrücken trotzdem nicht verhindern. Dafür sind es zu viele. Ja, das ist eine sehr blutige Strategie. Sie kostet Russland jeden Monat im Schnitt 25.000 bis 28.000 Tote und Verwundete. Fast so viele, wie Russland jeden Monat in seine Armee aufnimmt. Aber es funktioniert aus russischer Sicht und es erzeugt Druck. Russland nimmt keine Rücksicht auf hohe eigene Verluste. Auch die Ukraine verliert viele Soldaten. Weniger als Russland, doch sie hat große Probleme mit der Mobilisierung in diesem Abnutzungskrieg. Oft erhalten Soldaten nur eine kurze Ausbildung. Die Entscheidung der Militärführung, weiter an der Verteidigung von Pokrovsk festzuhalten, wird von vielen im Land kritisiert. Der Fall der Stadt gilt unter Beobachtern nur noch als eine Frage der Zeit. Doch nicht nur an diesem Frontabschnitt ist die Lage extrem schwierig. Wir sehen eine Krise an der Front. Eine Reihe von Abschnitten bricht zusammen und die ukrainischen Soldaten haben Probleme, die Frontlinie zu stabilisieren. An einigen Abschnitten wird versucht zu reagieren und die Lage zu stabilisieren. Gleichzeitig verschärft sich die Krise an anderen Stellen. Weil es nicht gelingt, die Gesamtsituation zu stabilisieren, kann der russische Vormarsch auch nicht verlangsamt werden. Der Krieg verändert sich rasant. Immer modernere Drohnen dominieren die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. Diese Fischernetze sollen die Transportwege der Armee vor russischen Drohnen schützen. Sie sollen darin hängen bleiben. Es geht auch um den Schutz der Logistik. Denn feindliche Drohnen können immer tiefer ins Hinterland eindringen. Die sogenannte graue Zone oder Todeszone hat sich von einigen hundert Metern im Kriegsjahr 2022 erweitert auf 15 bis 20 Kilometer jetzt. In der Folge gibt es keine klare Trennung mehr zwischen Front und Hinterland. Auch das ist Teil der russischen Strategie. Terror gegen Städte weit weg von der Front. Die Masse an Drohnen und Raketen überfordert die Luftverteidigung. So schaltet Russland nach und nach systematisch die Energieversorgung aus, zerstört Häuser, tötet Zivilisten. Russlands Machthaber Putin sehe, dass sich die USA distanziert haben und nur noch wirtschaftlich denken, sagt Militärexperte Beliskov. Und Europa tue sich schwer, die Finanzierung für das kommende Jahr zu organisieren. Putin glaubt, dass er unabhängig von all seinen eigenen Problemen den Druck im nächsten Jahr aufrechterhalten kann. Die Antwort, die Europa geben kann, ist der Ukraine nicht Jahr für Jahr zu helfen, sondern auf längere Sicht. Mykola Beliskov meint, nicht nur weitreichende Waffensysteme, sondern vor allem eine finanzielle Planungssicherheit für mindestens 5 Jahre würde den Menschen in der Ukraine jetzt helfen.
Dieser Krieg gegen die Ukraine, aber auch wie sehr Russland eine Bedrohung auch für die EU und die NATO darstellt und welche Strategien dagegen nötig wären, darüber wurde heute auf der Berliner Sicherheitskonferenz beraten. Zu Gast in der deutschen Hauptstadt dazu auch der amerikanische Botschafter bei der NATO in Brüssel, Matthew Whitaker. Und mit ihm habe ich am Rande der Konferenz folgendes Gespräch geführt.
Good evening, guten Abend, Herr Botschafter.
Good to be with you.
Sie haben gerade vor 2 Wochen die Ukraine besucht. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekehrt?
Mehrere Dinge haben mich beeindruckt. Zunächst einmal die Resilienz des ukrainischen Volkes und sein Wunsch, sein Land und seine Freiheit zu verteidigen. Das hat mich am meisten berührt. Zweitens ihre Innovationen und die Investitionen in neue Fähigkeiten, seien es nun Drohnen und ihr Einsatz auf dem Schlachtfeld oder andere autonome Fahrzeuge, also einfach ihre Innovation und Kreativität. Und dazu ihr Wille zu experimentieren. in diesem Kampflabor in Echtzeit. Sie sind bereit, Sachen auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert und Dinge zu verändern, die vorher funktioniert haben, das nun nicht mehr tun. Ja, sie sind sehr innovativ, sehr inspirierend. Das ist doch für die gesamte NATO etwas, woraus man lernen kann, um zu lernen, wie sie ihre Situation verbessern und ihre strategischen Chancen auf dem Schlachtfeld. Das sind also auf jeden Fall ein paar Dinge, die mich wirklich beeindruckt haben.
Sie haben aber auch gesagt, dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Bei wem sehen Sie die Verantwortung für die Beendigung des Krieges? Bei der Ukraine oder bei Russland?
Die Ukrainer sind ja bereit zu einer Lösung, einen Waffenstillstand zu vereinbaren und schließlich einen Frieden zu verhandeln. Wenn es also um die Verantwortung geht, ist es ganz klar, dass die Russen nicht bereit sind, an den Verhandlungstisch zu kommen, einen Waffenstillstand zu verhandeln und Frieden zu schließen. Präsident Trump versucht, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Russland an den Verhandlungstisch kommt, ob das jetzt seine jüngsten Energiesanktionen sind oder andere Themen, die aktuell im Senat behandelt werden. Ein großes Sanktionspaket, über das der Präsident am Wochenende gesprochen hat. Es gibt also meiner Meinung nach eine Situation, wo die Ukrainer am Verhandlungstisch warten und die Russen müssen auch dorthin kommen. Präsident Trump wird weiterhin Druck ausüben und versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, die Russen an den Verhandlungstisch zu bringen.
Sie sagen es, Präsident Trump scheint zunehmend frustriert zu sein über Putins Kurs, scheinbar Verhandlungen anzubieten, dann aber die Aggression gegen die Ukraine fortzusetzen und ist nun offenbar zu mehr Sanktionen bereit. Versuchen die USA gerade mehr als zuvor, den Druck auf Putin zu erhöhen, um echte Verhandlungen zu erzwingen?
Zunächst einmal ist Präsident Trump von Putin frustriert. Jedes Mal, wenn sie miteinander sprechen, scheint es eine Bereitschaft zu geben, vielleicht zu einem Waffenstillstand und zu einem verhandelten Frieden zu kommen. Und dann hagelt es weiter Bomben auf ukrainische Städte und Zivilisten. Präsident Trump sucht nach der richtigen Kombination, um auf die Russen Druck zu machen und sie damit an den Tisch zu bringen, dann zum Waffenstillstand und schließlich zu Friedensverhandlungen. Der Druck muss aufrechterhalten werden und wir sehen ja, das tut Präsident Trump. Wir haben Sanktionen, die jetzt gelten. Wir erwarten, dass die europäischen Alliierten und auch Deutschland sich uns anschließen und den gleichen Druck ausüben. Wenn wir alle zusammen handeln, dann sind wir am stärksten.
Verstehe ich Sie richtig? Sie erwarten dann, auch Europa solle aggressiver gegenüber Russland auftreten? An was denken Sie dabei konkret?
Ich verlange eine Sache, und das verlangt doch der Präsident. Europa soll endlich aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen. Sie wissen ja, es gibt immer noch Länder, die russisches Öl und Gas kaufen und nutzen. Es gibt doch Möglichkeiten, Pipelines auszuweiten und zum Beispiel Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten zu benutzen oder unser Öl zu kaufen. Das sind die Möglichkeiten, die unsere europäischen Verbündeten nutzen sollten. Es gibt keinen Grund, warum wir die russische Kriegsmaschinerie finanzieren sollten. Und jeder Euro, der in den Kauf von russischem Öl und Gas geht, ist ein Dollar oder ein Euro zur Unterstützung der russischen Kriegsmaschinerie.
Die Ukraine braucht finanzielle Unterstützung. Andere wichtige Aspekte sind aber auch Waffen, Munition, Ausrüstung. Wie stark kann sich die Ukraine in diesem Bereich auf die Unterstützung der USA und zuverlässige Lieferungen verlassen?
Wir liefern ja an unsere Logistikdrehscheibe in Polen kontinuierlich. Wir erwarten, dass unsere europäischen Verbündeten gemäß der ukrainischen Prioritätenlisten für die dringend erforderliche Munition und die Ausrüstung bezahlen. Zurzeit läuft das Programm gut. Es sind schon Milliarden von Dollar dorthin geflossen, in die Ukraine, in die Unterstützung ihrer Verteidigung. Und ganz wichtig ist, jedes einzelne Paket beinhaltet Luftverteidigung. PAC-3-Raketen, Luftverteidigungssysteme, die ganz grundlegend für die Verteidigung der Ukraine und für den Schutz ihrer Bürger sind. Aktuell arbeiten alle NATO-Verbündeten sehr gut zusammen und Europa und Kanada kaufen in großen Mengen, im großen Maßstab US-Munition. Aber das weist auch darauf hin, dass wir alle unsere Herausforderungen haben. Denn wir müssen auf beiden Seiten des Atlantiks unsere Verteidigungsindustrie stärken und die Produktion steigern. Wir müssen dafür sicherstellen, dass wir nicht nur unseren Bedarf in der Ukraine, sondern auch unseren eigenen Bedarf decken, um uns selbst verteidigen zu können und die Stärke zu haben, die schließlich ein friedliches Europa, einen friedlichen Kontinent sichert.
Aber die Haltung der USA bleibt, wir liefern Waffen nur, wenn Europa dafür zahlt?
Präsident Trump hat es im Juli klar gesagt, als ich zusammen mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei ihm im Oval Office war. Die Vereinigten Staaten erwarten, dass die Europäer für diesen Krieg bezahlen. Wenn wir Ausrüstung und Munition liefern, dann stellen die Vereinigten Staaten die Ausrüstung und die Europäer kaufen sie. Präsident Trump hat das ganz klar im Sommer gesagt. Und das Programm läuft sehr erfolgreich. Die Ukraine braucht Ausrüstung und das Programm liefert, was gebraucht wird. Providing what they
need. So in conclusion, dann abschließend, wo stehen wir gerade auf dem Weg zu einem Ende der Kämpfe in der Ukraine?
Well, I think, you know, the wars do end.
Wissen Sie, Kriege enden irgendwann und dieser Krieg dauert schon länger, als viele Menschen erwartet haben. Aber solange wir als Allianz, als NATO standfest sind, solange Europa die dringend benötigte Munition und die Unterstützung für die Ukraine liefert und die Vereinigten Staaten das ermöglichen, solange baut sich der Druck weiter auf, sowohl auf die Russen auf dem Schlachtfeld als auch durch die von uns umgesetzten Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Und das wird schließlich Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bringen, zu einem Waffenstillstand und schließlich zu Friedensverhandlungen.
Botschafter Whitaker, danke für Ihre Zeit.
Thank you.
Vielen Dank.
Und damit zu weiteren Nachrichten, Susanne, mit dir.
Das US-Repräsentantenhaus hat dafür gestimmt, die Ermittlungsakten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Präsident Trump hatte sich dagegen ausgesprochen, dann aber öffentlichem Druck nachgegeben. Die Offenlegung der Akten soll mehr Transparenz in den Fall des verurteilten Sexualstraftäters Epstein bringen. Er hatte offenbar jahrelang junge Mädchen missbraucht und an Prominente vermittelt. Epstein starb 2019 im Gefängnis. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid.
Mit nur einer Gegenstimme, also einer überwältigenden Mehrheit, verabschiedet das Repräsentantenhaus das Gesetz. Es soll die Offenlegung der Epstein-Akten erzwingen. Trump, der heute den saudischen Kronprinzen mit allerlei Pomp empfing, hatte das monatelang zu verhindern versucht. Seine Kehrtwende jüngst, wohl vor allem der Versuch, bei der Abstimmung heute nicht wie ein Verlierer dazustehen. Mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein hatten sich am Morgen vor dem Kongress versammelt und Gerechtigkeit gefordert. Wenn Berge an Beweisen und Jahrzehnte an Opferberichten über 5 Regierungen hinweg noch immer zu wohlwollenden Deals oder gar keiner Strafverfolgung führen, dann ist hier nicht nur ein Fall schiefgelaufen. Dann hat das System versagt.
It's an institutional failure.
Nun muss noch der Senat zustimmen und Trump unterschreiben. Aber der Druck, die Akten wirklich zu veröffentlichen, ist mit dem heutigen Tag stark gestiegen.
In Polen sind nach einem Sabotageanschlag auf eine Bahnstrecke 2 Verdächtige identifiziert worden. Präsident Tusk sagte im Parlament, die beiden hätten dem russischen Geheimdienst zugearbeitet und sich inzwischen nach Belarus abgesetzt. Bei dem Anschlag waren am Wochenende Gleise beschädigt, aber niemand verletzt worden. Der Tatort liegt an der Strecke zwischen Warschau und Lublin, über die Militärtransporte in die Ukraine rollen. Nach dem Tod einer 4-köpfigen Familie aus Hamburg in Istanbul ist die Ursache noch nicht vollständig geklärt. Ein Zwischenbericht deutet darauf hin, dass sie im Hotel ein Pestizid gegen Bettwanzen eingeatmet haben. Inzwischen wurde das Hotel geschlossen. Zunächst war eine Lebensmittelvergiftung vermutet worden. Die türkische Polizei ermittelte gegen Markthändler, bei denen die Familie gegessen hatte. Eine seit Jahren umstrittene Lücke der Autobahn A1 kann jetzt geschlossen werden. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Klage von Naturschützern wegen eines Vogelschutzgebietes zurück. Das Gericht bewertete die Bedeutung für den Verkehr höher. Die A1 führt von der Ostsee bis an die französische Grenze. In der Eifel fehlen bislang insgesamt 25 Kilometer zwischen Blankenheim und Kelberg.
Bahnhofsviertel sind nicht nur Verkehrsknotenpunkte, sie sind auch eine Metapher. Für die einen ein Ort zum Aufbruch, für andere buchstäblich Endstation im sozialen Abstieg. Drogenkonsum, Obdachlosigkeit, Kriminalität. Und gerade das Thema Sicherheit ist zuletzt in der Stadtbilddebatte wieder in den Mittelpunkt gerückt. Hier ist es Dauerthema am Hauptbahnhof in Dortmund. Und das wirkt sich auch auf das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Ruhrpott-Metropole aus. Jan Koch hat Polizei und Streetworker begleitet, die nach Lösungen suchen, mittendrin in Dortmund.
Es dauert nicht lange, bis die Polizei eingreifen muss. Und das ist nur eine Kontrolle von vielen, die wir erleben werden. Wenn es dunkel wird am Dortmunder Hauptbahnhof. Und mit der Dunkelheit kommt auch die Unsicherheit. Denn fast alle, die ich gefragt habe, haben kein gutes Gefühl mehr, wenn sie abends dort unterwegs sind. Auch Pendlerin Valeria Meisterjahn.
Also ich habe immer mein Pfefferspray abends dabei, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin. Ich fahre eben regelmäßig auch früh und spät, wenn es dunkel ist. Und an deutschen Bahnhöfen fühle ich mich ehrlicherweise nicht mehr sicher.
Man hat jede Minute Angst, dass irgendjemand kommt und dich beklaut oder so. Das ist jetzt hier ganz normal geworden.
Vor allem am Nordausgang fühlen sich die meisten unwohl. Wo es düster ist, wo wenig los ist, hier wartet niemand gerne lange auf die Weiterfahrt.
Wenn ich so um 20 Uhr aus Aachen ankomme, rufe ich eigentlich immer auch meinen Papa an und frage, kannst du mich hier einsammeln? Und der steht auch immer hier vorne, steigt aus und sammelt mich dann ein.
Man hat immer Angst, dass etwas passiert. Ja, aber nicht nur in Bahnhöfen, auch generell überall.
Fast jeder Zweite fühlt sich in Deutschland im öffentlichen Raum unsicher, so ein aktueller ARD-Deutschland-Trend. Vor mehr als 8 Jahren war es einer von 4. Sie hat das Problem erkannt, will für mehr Sicherheit sorgen, die Polizei Dortmund. Sie nimmt uns mit zu einer Sonderaktion, zu Sonderkontrollen von Polizei, Bundespolizei und den Dortmunder Verkehrsbetrieben. Diese beiden stehen schon lange an derselben Stelle, beobachten die Szene. Der Verdacht, Drogenhandel, in diesem Fall ein falscher Verdacht und trotzdem ein häufiges Problem rund um den Bahnhof.
Diese Entwicklung in den Großstädten, das ist ja nicht eine Entwicklung, die wir nur in Dortmund haben. Die haben wir in vielen Großstädten. Die Drogen spielen eine große Rolle. Die Gewaltkriminalität, die damit auch zusammenhängt, Beschaffungskriminalität. Die Drogensüchtigen müssen irgendwie in das Geld kommen für ihre Drogen. Das heißt, diese ganzen Beschaffungsdelikte, wie zum Beispiel Diebstähle aus Autos oder auch Raub- oder Taschendiebstahl, die steigen dadurch an.
Vor allem Gewaltkriminalität wie Körperverletzung, Raub oder auch Tötung sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Und er berichtet von immer mehr Aggressionen gegen Beamte, wie wir gleich auch sehen werden. Nach mehrfacher Aufforderung, Ausweis und Tasche herauszugeben, entscheidet sich die Polizei, durchzugreifen. Kein Ticket, kein Ausweis, Widerstand und Beleidigung.
Müssen wir hier schauen, ob hier noch mehr hintersteckt, weil nur wegen einem Ticket, sag ich mal so, auszurasten, ist schon ein bisschen unüblich.
Wie sich später herausstellt, ein polizeibekannter Kleinkrimineller. Weshalb sich viele Pendler aber auch unsicher fühlen, Obdachlose. Die Streetworkerin Leonie Furgol und Marie Schomburg erzählen uns bereits am Nachmittag, ja, es werden seit Corona mehr Obdachlose in der Innenstadt. Angst vor ihnen sei aber oft unbegründet. Sie kümmern sich mehrfach die Woche um ihre Klienten, wie sie sie nennen.
Kaffee?
Warmer Kaffee, gespendete Pullis, Medikamente. Jede Hilfe ist wichtig, auch für Manuel, der seit 3 Jahren auf der Straße leben muss. Auch er fürchtet die Dunkelheit.
Ich habe jeden Abend, ich habe jede Nacht Angst, dass mir was passiert. Ne? Ich habe Angst einzuschlafen. Deswegen tagsüber chill ich irgendwo, dann meine Müdigkeit wegmachen, aber sonst nachts habe ich immer Angst.
Angst. Um da gezielt helfen zu können, müssen die Streetworkerinnen ihre Klienten verlässlich antreffen können. Doch ein Nebeneffekt der Sicherheitsmaßnahmen, Obdachlose werden vertrieben, ein Problem für die Streetworkerinnen.
Was uns einfach noch auffällt, dass aktuell mehr Polizei- und ordnungspolitischer Druck in der Innenstadt ist. Die Leute werden von ihren Schlafplätzen vertrieben, was natürlich die Sozialarbeit unfassbar schwierig macht. Wir sind auf Beziehungsarbeit angewiesen und es ist einfach wichtig, dass wir die Leute immer am Platz treffen.
Die Polizei will an den Maßnahmen festhalten. Denn die Kriminalität gehe so zurück, berichtet Gunnar Wortmann. Deshalb, alle paar Wochen werden sie weiterhin solche Sonderkontrolltage durchführen. Für mehr Sicherheit, für ein besseres Gefühl. Wenn es dunkel wird, rund um den Dortmunder Hauptbahnhof.
FFP2-Masken, Corona-Tests, Abstand halten. All das gehörte in der Pandemie zu einem Alltag, der gerade mal ein paar Jahre her ist. Weshalb der Prozess der Aufarbeitung längst noch nicht abgeschlossen ist. Aber nicht nur die Politik, Gesundheitswesen oder die Justiz sind damit noch beschäftigt. Auch die Kultur verarbeitet diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Der US-Regisseur Ari Aster hat sie als Grundlage für seinen neuen Film Eddington genommen, in dem sich Befürworter und Gegner von Corona-Maßnahmen unversöhnlich gegenüberstehen. Aber es auch darüber hinaus um die Spaltung der Gesellschaft geht, die in den USA bis heute besonders klafft. Entstanden ist eine Western-Groteske mit Star-Ensemble, berichtet Gregor Vossilus.
Ladies and Gentlemen, ich grüße Sie. Hier ist Joe Cross, Sheriff von Sevilla County. Und zunächst mal sollten Sie wissen, dass ich unter Asthma leide. Wen kümmert's? Ich weiß. Okay, und außerdem, es gibt kein Covid in Eddington. Okay, es gibt kein Covid in Sevilla County.
Die USA im Ausnahmezustand.
Betest du etwa?
Ja, tut Emma Stone als Ehefrau von Sheriff Cross alias Joaquin Phoenix. Sie ist depressiv, er ist Querdenker und leidet wie alle Bewohner der Wüstenstadt Eddington unter den Corona-Maßnahmen. Cross liegt deshalb im Streit mit dem Bürgermeister, der den Regeln streng folgt. Es brodelt. Überall.
Hören Sie. Joe, 1,5 Meter.
The movie is about...
Der Film dreht sich um eine Welt, in der das totale Misstrauen herrscht. Eine Welt, in der wir jetzt leben. Bei der Weltpremiere von Eddington in Cannes waren die Kritiken gespalten. Der Film ist unbequem, holt die Zeit der Pandemie zurück, die Konflikte in der Gesellschaft.
Entschuldigen Sie, Sheriff, es tut mir leid, aber Sie müssen hier drin eine Maske tragen.
Hören Sie, Joe, also... Wenn eine gesunde Person mit einer Maske...
Und es geht los.
Die Bürger von Eddington demonstrieren. Fronten verhärten. Regisseur Ari Aster zeichnet ein düsteres Bild der USA. Ob ich Pessimist bin, das ist schwer zu beantworten. Denn ich finde es immer schwerer, an eine gute Zukunft zu glauben. Und das bricht mir das Herz. Und ich suche nach Hoffnung, nach einem Lichtblick.
A silver lining.
Den gibt es in diesem Film nicht. Die Situation in Eddington eskaliert. Das alles ist schrill, grotesk, stark gespielt und voller schwarzem Humor. Ein moderner Western, der vor allem der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhält. Sperriges, aber mutiges Kino.
Jetzt mal ehrlich. Wie konnte es so weit kommen?
Eddington ab Donnerstag auch bei uns im Kino. Und schon jetzt hier für uns Carsten Schwanke mit den Wetteraussichten.
Ich könnte auch sagen, das, was da an Wetter kommt, das ist sperrig und es ist ziemlich wild, was da und zwar vor allem aus Skandinavien auf uns zurollt. Und es hat schon den ersten Winter gegeben und es wird weiterhin in dieser Woche mit winterlichem Vorgeschmack weitergehen. Tiefe Temperaturen, nachts oftmals Frost und immer wieder Schnee. Leicht angezuckert die Landschaft im Vogtland. Wir haben heute viele Fotos, vor allem aus den Bergen bekommen, die den Winter schon zeigen. Im Erzgebirge in Marienberg lag schon deutlich mehr Schnee. 9 Zentimeter wurden dort gemessen und leicht angezuckert war es auch im Allgäu. Hier kam sogar die Sonne raus mit einem blauen Himmel, aber wir sehen auf diesen Wiesen, dort liegt Schnee. Und aktuell ist auch Schnee unterwegs und das ist es, was ich mit sperrig meinte. Regenschauer im Norden und in der Mitte haben wir teilweise Regen und das, was hier pink eingefärbt ist, das ist Schnee in der Eifel, später im Hunsrück, aber auch im Westerwald, im Sauerland, Rothaargebirge. Das Ganze zieht weiter Richtung Harz und Thüringer Wald. Und was wir jetzt hier gleich auf dem letzten Bild sehen über Belgien, das ist das nächste Regen- bzw. Schneefallgebiet. Ein neues Tiefdruckgebiet, das in der Nacht hier im Westen ankommt und sich dann ebenfalls weiter ausbreitet. Verbunden auch mit Glättegefahr, denn die Temperaturen, vor allem in den westlichen Mittelgebirgen, liegen jetzt schon bei unter 0 Grad, oberhalb von rund 500 Metern. Das nächste kleine Tief erreicht morgen den Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein. Zwischen Hamburg und Kiel ist dann ab morgen Nachmittag ebenfalls Schneefall möglich. Der Schnee könnte auch zumindest vorübergehend liegen bleiben. Entsprechend glatt kann es dort werden. Und in den Mittelgebirgen, später auch am Alpenrand, bleibt es sowieso winterlich mit weiteren Schneefällen. Apropos Alpenrand, minus 8 Grad. Heute Nacht dort über den schneebedeckten Flächen bei Aufklaren. Dort wird es am kältesten insgesamt in der Südhälfte frostig. Nach Norden hin leichte Plusgrade. Tagsüber meistens 0 bis plus 6 Grad. In den Mittelgebirgen bleibt es frostig und zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wenn es hier schneit, auch maximal nur 0 Grad. Die weiteren Aussichten sehen wieder etwas freundlicher aus. Am Donnerstag abziehender Schneefall im Osten, neue Schauer im Westen. Am Freitag dann noch Schneefall am Alpenrand, dazwischen aber viel Sonnenschein. Nachts frostig, tagsüber nur wenig mehr als 0 Grad.
Der erste Wintergruß des neuen Winters. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Unter ihnen Digitalminister Carsten Wildberger.
Den haben wir vorhin schon in der Sendung gesehen. Mal sehen, was er da sagt. Guten Abend und morgen Abend begrüßt Sie dann Helge Fuß an dieser Stelle. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.